Und wieder ist ein Monat rum und wir haben schon Juli.
Und es begrüßen Sie recht herzlich hier im Harzlichen
Bernd Sternal
und Constanze Holthoff. Und du fängst erstmal an mit einer sehr interessanten Persönlichkeit, und zwar mit Dietrich Wilde.
Dietrich Wilde, alias Dietrich Güstrow, dürfte bei uns kaum jemandem bekannt sein. Es ist allerdings ein Harzer, der doch so einige Spuren hinterlassen hat. Dietrich Wilde wurde am 26. März 1909 in Bad Suderode geboren. Sein Vater war dort Landarzt und seine Mutter war Krankenschwester und half in der Landarztpraxis mit. Er genoss eine für damalige Zeit übliche kaisertreue, sag ich mal, Erziehung, die ihm nicht immer gefiel. Dennoch, ja, und Dietrich Wilde war von Geburt an etwas gehandicapt. Das heißt, er hatte ein erheblich kürzeres Bein, was dazu führte, dass es bei sportlichen Aktivitäten bei ihm nicht besonders toll war. Seine Mutter versuchte nun, ihn andersweitig zu beschäftigen. Und da in dem Arzthaus ein recht reges kulturelles und intellektuelles Leben geführt wurde, lag es auf der Hand, dass man ihn zum Lesen, zum Schreiben und zum Musizieren brachte. Insbesondere das Lesen und Schreiben sollte ihn dann ein Leben lang begleiten. Nachdem er in Quedlinburg von 1915 bis 1927 das Gymnasium besucht hatte und dort sein Abitur gemacht hatte, ging er dann, um Jura und Rechtswissenschaften und Staatswissenschaften zu studieren, nach Berlin, studierte dort und schloss dann sein Studium in Freiburg und in Göttingen ab. Auch damals war es schon üblich, dass man, um Rechtsanwalt werden zu können, entweder ein zweites Staatsexamen ablegen musste oder aber promovieren. Er entschied sich für das zweite und schrieb entsprechende Promotionen. Das war aber allerdings damals nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten alles nicht so einfach. Ständig wurden Zulassungsbedingungen geändert. Auch die Gesetze, insbesondere das Strafrecht und dergleichen, wurden ständig überarbeitet und verschärft. Ja, er ging dann nach Berlin, um Jura, Staats- und Rechtswissenschaften zu studieren und schloss seine Studien dann in Freiburg und in Göttingen ab. Er wollte Rechtsanwalt werden. Doch auch damals war es schon üblich, so wie auch heute noch, dass man dafür ein zweites juristisches Staatsexamen ablegen musste oder aber promovieren. Er entschied sich für Letzteres. Das war jedoch alles zur damaligen Zeit mit enormen Problemen verbunden, da die ganzen Zulassungsbedingungen ständig geändert wurden und zudem auch die ganze Strafgesetzgebung ständig geändert wurde. Man schuf also nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten nach und nach ständig neue Straftatbestände wie Volksverrat, Rassenverrat, Opposition, Sabotage und vieles mehr. Und kritisch war daran insbesondere, dass diese Straftatbestände dann auch mit der Todesstrafe bedroht wurden. Im Laufe der Jahre hat er es denn doch geschafft, nachdem er mehrere Assessorzeiten in verschiedenen Institutionen wie dem Reichsarchiv in Potsdam, der Reichskanzlei und dem Auswärtigen Amt abgelegt hatte, als Rechtsanwalt seine Zulassung zu bekommen. Es war eine schwierige Zeit damals, weil ein Teil der Juristen sich aus Karrieregründen oder warum auch immer den Nationalsozialisten zuwandten und ein anderer Teil mit dieser Ideologie überhaupt nichts am Hut hatte. Und zwischen diesen zwei Gruppen taten sich ziemlich tiefe Gräben auf. Man verachtete sich gegenseitig. Jedoch mussten die, die ja nicht staatstreu waren, immer sehr auf der Hut sein. Dennoch fand Wilde den Mut, nachdem er seine Zulassung als Rechtsanwalt bekommen hatte, als Strafverteidiger tätig zu werden. Und das war er von 1939 bis 1945. Zahlreichen Mandanten konnte er das Leben retten, vielen aber auch nicht. Er hat dann nach dem Krieg und nach seiner Pensionierung über seine Erlebnisse aus dieser Zeit als Strafverteidiger ein Buch geschrieben mit dem Namen »Tödlicher Alltag«. Das ist das einzigste bekannte Buch, was über diese Zeit authentisch berichtet. Und es ist bei uns hier in den neuen Bundesländern so gut wie gar nicht bekannt. Was dazu führte, dass ich mich mit den Erben von Dietrich Wilde in Verbindung gesetzt habe und von seinem Sohn Dr. Götz Wilde die alle Rechte übertragen bekommen habe und in meinem kleinen Verlag das Buch dann neu herausgegeben habe. Es ist also wirklich Tödlicher Alltag, ein Geschichtsdokument. Mhm. Und dabei, bei meinen ganzen Arbeiten um Dietrich Wilde, wurden mir natürlich so zahlreiche Dokumente zugänglich gemacht. Unter anderem hat auch nach dem Krieg ein ehemaliger Mandant ihm eine Danksagung per Brief zukommen lassen, in dem dann wortgemäß drinne stand: Dietrich Wilde, dem einzigen Anwalt in Berlin, der es wagte, meinen hoffnungslosen Fall gegen Freisler, Volksgerichtshof und Gestapo zu übernehmen. In herzlicher Dankbarkeit und mit allen guten Wünschen für die Zukunft, Werner Keller. Ja, mit zunehmendem Kriegsfortschritt versuchte dann Wilde, mit allen legalen und illegalen Tricks Verhandlungen hinauszuzögern, wohl wissend, dass der Krieg nicht mehr sehr lange dauern würde. Und,
ja, und
seine
trotzdem
Intention war im Grunde genommen, ja, ganz einfach, es zu keinem Urteil mehr kommen zu lassen, beziehungsweise auch gesprochene Urteile nicht mehr vollstrecken zu lassen. Und durch diese Strategie hat er denn noch zahlreichen Leuten zum Schluss das Leben gerettet. Doch dann nahte das Kriegsende. Und im Mai, also besser gesagt April, Mai 1945, gab es diese ganz, ganz starken Bombardierungen in Berlin, wo auch seine Kanzlei fast vollständig mit zerstört wurde. Und er machte sich dann auf den Weg nach Bad Suderode. Dort war in seinem Elternhaus schon seine Frau mit seinen Kindern und weiteren Personen aus der Familie. Ja, es hatte einige Zeit gedauert, bis er dann in Bad Suderode ankam. Es fuhren ja kaum noch Züge, ja. Andere Verkehrsmittel gab es auch nicht und dergleichen. Aber es ist ihm unbeschadet gelungen. Und kaum war er in Bad Suderode, trafen dort auch schon die alliierten Amerikaner ein. Die entfernten erstmal alle Nationalsozialisten und auch zahlreiche Mitläufer aus öffentlichen Ämtern. Jedoch war es ja notwendig, diese Ämter wieder neu zu besetzen. Es musste ja auch in Zukunft weiter verwaltet werden und Staatlichkeit herrschen. Und so wurden dringend Leute gesucht und man kam auf ihn als promovierten Juristen und Rechtsanwalt zu. Er sollte Bürgermeister in Gernrode werden in der Kleinstadt. Er wollte eigentlich wieder als Rechtsanwalt tätig werden, hat aber schnell eingesehen, dass das zu jener Zeit ein Ding der Unmöglichkeit war. Also nahm er dieses ihm angetragene Amt an als Bürgermeister, als Hauptamtlicher, und es muss ihm sehr viel Freude bereitet haben.
Umgang mit Menschen war er ja gewöhnt. Und
er hatte viele Ideen, hat vieles getan. Ja, seine Stadt wieder auf die Beine zu bringen, unter anderem beispielsweise beschreibt, wie sie dann aus den umliegenden Wäldern jede Menge Fahrzeuge, von der Wehrmacht also Fahrzeuge, herangeschafft haben, diese wieder fahrtüchtig gemacht haben und dann auf dem Sportplatz auf einer Auktion verkauft haben, um Geld für die Kommune zu haben, um Dinge bewegen zu können. Das ist nur so ein Beispiel.
Ja.
Aber diese Zeit hielt nicht lange an. Schon 3 Monate später zogen die Amerikaner ab und die Sowjets übernahmen dieses Gebiet. Bad Suderode, Gernrode wurde also sowjetische Besatzungszone. Und von diesem Zeitpunkt an, er kam zwar mit den entsprechenden Ortskommandanten und so weiter recht gut klar, jedoch hatte man ihm klar zu verstehen gegeben, dass er, wenn er nicht in der entsprechenden kommunistischen Partei war, keine Zukunft in diesem Amt haben würde. Er trat zwar dann noch in die SPD ein, was ihm aber auch nicht mehr wirklich weiterhalf, denn kurze Zeit später kam es ja dann schon zum Zusammenschluss von KPD und SPD zur SED. Ja, er wurde dann durch einen Kommunisten als Bürgermeister, ein KPD-Mitglied ersetzt, bekam dann aber das Angebot, als Jurist doch beim Aufbau der Justiz mitzuhelfen und in Quedlinburg am Amtsgericht als Richter tätig zu werden. Das hat er einige Monate lang gemacht. Dort muss aber so ein Chaos geherrscht haben und so viel Anarchie, und dass er einfach keine Lust mehr dazu hatte und um seine Versetzung bat und dann, die auch angenommen wurde, nach Magdeburg zum Landgericht kam. Aber auch da erging es ihm nicht viel besser. Auch da war, abgesehen von der maßlosen Zerstörung in Magdeburg, waren diese, ja, wie will man sie bezeichnen, diese ständigen Auseinandersetzungen zwischen Kommunisten, die die Ämter einnehmen wollten, ne, und gewissen anderen, die noch von früher her in den Ämtern waren. Ja. Es galt ja zunächst erstmal noch die Gesetzgebung der Nationalsozialisten, muss man immer sagen. Man konnte ja auch von heute auf morgen kein neues Recht schaffen. Mhm. Zunächst griff man ja dann erstmal auf das Recht zurück, was in der Weimarer Republik geherrscht hatte. Mhm. Also vor den Nationalsozialisten. Ja, er bat dann wieder um seine Versetzung und kam dann nach Halle zum Landgericht. Und dort muss er sich halbwegs wohlgefühlt haben. Doch schon bald kam es dort auch wieder zu Problemen. Er lernte dort oder er hat dort viele Leute kennengelernt, die dann in der späteren DDR höhere Positionen eingenommen haben. Unter anderem hat er häufiger mit Hilde Benjamin zu tun, ja. Die war damals sowas wie oberste Richterin und oberste Staatsanwältin in der Besatzungszone. Mhm. Soweit die Deutschen schon was zu bestimmen hatten. Ja. In der Regel wurde ja alles sowieso noch von den Alliierten 45, 46 bestimmt. Und Hilde Benjamin wollte Wilde überreden, doch mit nach Berlin zu kommen, um dort im neu zu gründenden Justizministerium die Justiz der Zukunft in DDR mit aufzubauen. Das wollte er aber gar nicht. Und vor allen Dingen wollte er später wieder als Rechtsanwalt tätig werden, freiberuflich. Er wollte nicht in Staatsapparat. Hm. Dann wurde er informiert, dass ein neues Sondergericht gegründet wurde und dass er dort Vorsitzender Richter werden sollte. Dieses Sondergericht hatte die Aufgabe, Enteignungen vorzunehmen von Land, von Betrieben und dergleichen und irgendwelche noch vorhandenen NS-Mitläufer aus Ämtern zu entfernen und auch politisch unliebsame Personen zu entfernen. Ach, er hatte keine Ahnung, wie er zu dieser Aufgabe gekommen war oder kommen sollte, und er wollte sie auch auf keinen Fall. Er hat sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, hat jedoch nichts genützt. Man hat ihm klar zu verstehen gegeben, dass er dieses Amt auszuführen habe. Dann wurde er von Freunden gewarnt, dass seine Verhaftung kurz bevorstand und er sich doch lieber in die amerikanische Besatzungszone absetzen soll, was er dann auch tat. Seine Familie hat er erstmal zurückgelassen und ist dann über den Harz in den Westen gegangen. Mhm. Hat dann seine Familie nachgeholt. Nur in Niedersachsen, wo er dann angelandet ist, erging es ihm auch erstmal nicht viel besser. Er hat zwar durch Bekannte, die er auch dort gehabt hat, ziemlich schnell seine Entnazifizierungspapiere bekommen. Jedoch eine Zulassung als Rechtsanwalt hat er auch nicht bekommen. Aber auch in den alten Bundesländern in Niedersachsen hat man dringend neue Staatsbeamte gesucht. Die alten mussten ja ersetzt werden. Und so kam man auf ihn zu, jemand, der entnazifiziert war, der kein Parteimitglied war, der promovierter Jurist war, und hat ihm angeboten, in Peine Stadtdirektor zu werden. Er hat diesen Job angenommen und es muss ihm mächtigen Spaß und Freude bereitet haben, denn er hat diesen Job bis zu seiner Pensionierung ausgefüllt. Auch ein Stadtdirektor wird ja regelmäßig gewählt,
ja.
Ne, immer wieder gewählt worden ist, was wiederum bedeutet, dass die Peiner Bürger mit seiner Arbeit sehr zufrieden war. Und er hat dort einen äußerst guten Leumund gehabt. Das war aber nicht alles. Er hat sich auch vielfach auf andere Art und Weise noch engagiert. Er war unter anderem viele, viele Jahre Vorsitzender des Niedersächsischen Städtebundes und stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Städtebundes. Und das alles bis zu seiner Pensionierung in den 70er Jahren. Nach seiner Pensionierung hat er dann begonnen, schriftstellerisch tätig zu werden. Er wollte seine Erfahrungen und Erlebnisse aus der NS-Zeit, aus seiner Tätigkeit als Strafverteidiger zu Papier bringen, was er ja dann auch in seinem Werk Tödlicher Alltag tat. Und er wollte auch seine Erlebnisse und Erfahrungen in der sowjetischen Besatzungszone, insbesondere beim Neuaufbau der Justiz, niederschreiben, was er dann in seinem Werk in jenen Jahren tat, die beide von mir dann neu verlegt wurden vor ein paar Jahren. Auch zur damaligen Zeit, als die Bücher von ihm geschrieben und herausgegeben wurden, Anfang der 80er Jahre, hatte er immer noch Angst vor alten NS-Kadern.
Muss man sich mal vorstellen.
Ja. Und hat aufgrund dessen, weil ihm die immer wieder über den Weg gelaufen sind, sich nicht getraut, die Bücher unter seinem wahren Namen zu veröffentlichen, sondern hat das Pseudonym gewählt, Dietrich Güstrow. Die beiden Bücher aus dem Siedler Verlag waren zu ihrer Zeit recht erfolgreich in den Altbundesländern, jedoch bei uns hier in Sachsen-Anhalt fast vollständig unbekannt.
Eigenartig.
Naja, die wollen ja nur, wie sollten die hier bekannt werden?
Ja, stimmt, ja.
Ja? Und nach der Wende, wie gesagt, haben diese Bücher dann auch keinen mehr interessiert. Ja? Da gab es dann später auch den Verlag nicht mehr. Ja.
Ja, es gibt schon interessante Lebensläufe, die man sich vielleicht auch nie erträumt hätte.
Ja. Und Dietrich Wilde verstarb dann ja gar nicht so lange Zeit nach seinem letzten Buch am 29. März 1984 in Peine.
Ja.
Und wer sich, wie gesagt, für solche geschichtlichen Zusammenhänge wie die NS-Justiz, also diese ganzen Verfahren, das ging ja los, sag ich mal, der Diebstahl eines Huhnes vom Nachbarn in Kriegszeiten konnte schon zur Todesstrafe führen.
Das ist ja total unverhältnismäßig, ja.
Ja.
Also kann man gar nicht beschreiben.
Ja. Und solche Fälle hat er auch zu begleiten, ja.
Ja.
Wer sich also für solche Dinge interessiert, dem seien die Titel Tödlicher Alltag und in jenen Jahren also die Begründung der ostdeutschen Justiz in der sowjetischen Besatzungszone, dem ist das, sind diese beiden Bücher nur zu empfehlen.
Zum Abschluss dieses Beitrages hören Sie von Hans Eckart Wenzel Meister des Kriegs. Jetzt Themenwechsel, die Eisenbahn.
Ja, die Eisenbahn. Über die Eisenbahn haben wir ja auch schon immer mal, oder du, was berichtet, ja. So, wo es so gepasst hat, was auch mit den Bergwerken zu tun hat.
Haben und wir wieder mit zu tun mit den Bergwerken.
Ja, genau.
Ja, wir haben ja schon öfters Harzer Erfindungen vorgestellt und die meisten standen ja im direkten Zusammenhang mit dem Bergbau.
Ja.
Und so ist es hier auch nicht anders. Wenn wir jetzt mal in die Definition für Eisenbahn nehmen, so steht da geschrieben, die Eisenbahn ist ein schienengebundenes Verkehrsmittel für Personenverkehr sowie zum Transport von Gütern. Wenn wir diese Definition zugrunde legen, dann ist die Eisenbahn wohl im Harz erfunden worden. Und zwar in der frühen Neuzeit, also im frühen 16. Jahrhundert, hat man erste Versuche gemacht im Harzer Bergbau, Bis dahin wurde der Transport der Erze, die gewonnen wurden, mit Kiepen gewährleistet.
Und dann mit Schienen.
Was man so Schienen nennt. Man kam also auf die Idee, wer das war, weiß man nicht. Man hat also zwei Bohnen nebeneinander gelegt, zwei Holzbohnen, und hat in der Mitte einen kleinen Spalt gelassen.
Ja.
Dann hat man einen Wagen gebaut, der auf diesen beiden Holzbohnen, wo die Räder auf den Holzbohnen liefen. Ja. Und in der Mitte der Räderachse waren lange, dicke Nägel befestigt. Und diese dicke Nägel griffen in den Hohlraum zwischen den beiden Bohlen und haben damit die Spurführung gewährleistet. Mhm. So, und das wurde zum ersten Mal im Harz angewendet, in Clausthal-Zellerfeld oben, ne? Und es ist also in Begründung oder die Erfindung so genannt der Bahn, eines schienengebundenen Verkehrsmittels. Zunächst wurden diese Loren, diese Erzwagen, die man als Hunde oder Hunde bezeichnet, mit menschlicher Muskelkraft geschoben.
Ja, das sieht man ja mal wieder in alten Filmen.
Man hat dann schon bald begonnen, weil das einfacher war, diese Technologie draußen anzuwenden, also außerhalb des Schachtes. Da musste ja das Erz dann auch weiter transportiert werden. Da hat man dann Pferde vor diese Hunde gesperrt. Also hat diese Hunde dann durch Pferde ziehen lassen. Mhm. Ne? Und das war praktisch diese Spurnägel in der Mitte der Wagenachse zum Beginn der frühen Neuzeit war praktisch die Erfindung der Eisenbahn. Diese Erfindung kam dann in einer Krise des Bergbaus durch Harzer Bergleute, die nach England gegangen sind, dort hin. Und in England hatte man dann die Idee, zunächst erstmal die Holzbohlen durch gusseiserne Elemente, Schienen zu ersetzen. Und so entwickelte sich das peu à peu weiter. Ging ja damals alles nicht so schnell. Ja, es mussten ja immer erstmal auch die Idee war schön und gut, aber da mussten auch erstmal die technologischen Möglichkeiten vorhanden sein. Um 1775 wurde dann auch schon im Harz, im Oberharzer Bergbau, mit gusseisernen Schienen dort hantiert, experimentiert. Es wurden erste Schienenstränge aufgebaut. Wir bringen die Eisenbahn ja immer ausschließlich mit Dampflokomotiven, die Erfindung in Zusammenhang. Aber das ist ja nun nicht so. Das sind dann die ersten Dampfgetriebenen. Ja. Später kamen dann Elektrogetriebene, Dieselgetriebene. Die erste dampfgetriebene Lokomotive war ja dann erst 1825 durch George Stephenson in England. Mhm. Und genau 10 Jahre später, 1835, wurde dann die erste deutsche Eisenbahn, Dampfeisenbahnverbindung in Betrieb genommen, Nürnberg-Fürth. Und wieder sind wir im Harz. 3 Jahre später, 1838, wurde dann die erste Staatsbahn in Betrieb genommen, die Strecke Braunschweig-Bad Harzburg, die also den Harz tangierte.
Ja.
Es war also die zweite Strecke in Deutschland überhaupt.
Mhm. Und das war schon ein ganz schöner Fortschritt, wenn man bedenkt,
mit Kiepen vorher, alles, was man irgendwo rollen konnte, ist ja denn schon, ich weiß nicht, wie viel man in so einer Kiepe dann tragen konnte. Es war ja nicht nur, dass man die dann durch die Stollen tragen musste, sondern sie mussten ja dann auch durch die Schächte nach oben gebracht mit den Kiepen. Ja. Und das war ja alles auch äußerst eng bemessen. Ja. Nicht mehr freie Hauen als notwendig war. Mhm. Ja. Und Hunde, die haben denn doch schon so einiges an mehr an Material transportieren können. Ja. Aus dieser Anfangszeit dieser Bergbahn-Eisenbahnen oder Bergbahnbahnen, Bergbaubahnen, gibt es dann auch noch eine Story aus der Zeit des 18. Jahrhunderts. Und zwar besuchte der westfälische König Jerome Bonaparte, der in Kassel residierte, zweimal Clausthal-Zellerfeld und schaute sich dort den Bergbau an. Hm. Und besonders, als er dies erfahren hatte, interessierte ihn dann diese neue Eisenbahn. Und einmal kam das Königspaar und wie das so üblich war, bis heute wurde alles schön vorbereitet. Das Königspaar wollte mit solch einer Hunde einmal ein Stückchen fahren. Dazu hat man die dann ausgekleidet und hat ein hölzernes Podest gebaut, womit dann das Königspaar in die Hunde gut rein konnte. Der König, Jérôme Bonaparte, war sehr sportlich, seine Königin hingegen sehr wohlbeleibt. Das Einsteigen hatte beiden keine großen Probleme bereitet. Nur als sie nach einem Stück Weg dann wieder aussteigen sollten, war für die Königin keine hölzerne Treppe mehr da. Und sie stand hilfesuchend in der Hunte und wusste nicht, wie sie wieder rauskommen sollten. Und die Bergbaubeamten, die standen genauso hilfesuchend daneben und wussten nicht, was sie tun sollten. Und dann trat angeblich ein einfacher Bergmann heran, reichte der Königin den Arm und hob sie aus dem Hund. Der soll für seinen Hilfsdienst dann damals das großzügige Geschenk von 50 Talern erhalten haben. Ja, und von da ab ging dann der Ausbau dieser Schienenstränge im Bergbau rasant voran.
Ja, das Glas wurde alles effektiver und dadurch manches billiger. Brauchte natürlich auch vielleicht weniger Arbeitskräfte und so weiter und so fort.
Ja, ich sehe gerade, diese Hunde hatten im Durchschnitt ein Fassungsvermögen von etwa 57 Kilogramm Erz. Ich weiß nicht, was ein damaliger Mensch hätte tragen können. Ich schätze mal ein Zwanzigstel davon, 35 Kilo. Hm. Viel mehr war sicherlich nicht möglich. Und dann über längere Entfernung da durch diese schmalen Schächte hindurch und dergleichen, ne? Ja. Zumindest konnte man schon gleich am Anfang dort 40 Pferde für den Erztransport einsparen. Und das war auch schon eine enorme Einsparung. Die mussten ja auch versorgen. Also eine weitere Erfindung, die aus der Harzregion stammt. Ja. Und dann eigentlich ziemlich schnell weltweit Fuß gefasst.
Ich weiß schon gar nicht mehr, wie viel Erfindung du vorgestellt hast.
Ja, das man findet schon
eine ganze Menge.
Es ist auch äußerst schwierig, ich sage mal, in vielen Fällen. Das steht in keinem Lexikon so drin.
Patentwesen war ja auch noch nicht.
Nee.
Und solche Sachen, ja, wo man das hätte finden können oder so, bestimmte Archive.
Es steht ja nur drin irgendwo, wenn man die Geschichte der Eisenbahn verfolgt, dass schon in der Antike mein erster Wagen auf irgendwelchen Boden oder sowas geschoben hat. Ja, man hat verdammt viel in der Antike
schon gekonnt.
Denke
ich mir schon.
Was dann über 1000 Jahre wieder verloren war.
Ja, durch irgendwelche Kriege oder Seuchen.
Ja, was die Römer beispielsweise hatten, das kam 1000 Jahre später erstmal wieder hier bei uns in Mitteleuropa
zum Einsatz. Das ist irgendwie faszinierend.
Es wurde neu erfunden, sage ich mal so.
Es ist irgendwie faszinierend, ja.
Ja, es ist erstaunlich, gerade was, wie gesagt, was in der Antike schon alles für Techniken und Technologien bestanden haben, die einfach verloren gingen.
Ja, ja. Das wurden ja wahrscheinlich damals auch oft umgezogen, selbst wenn sie Pergamentrollen hatten und es war kein Krieg und der Nächsten hat es nicht interessiert und fertig.
An vielem hat ja auch die Kirche Schuld, ja. Sie hat ja mit allen Mitteln vermieden, dass irgendwelche anderen Menschen außer kirchliche Würdenträger lesen und schreiben konnten.
Ja, das stimmt.
Ja? Hm. Und die Wissenschaft auch möglichst unterbunden.
Und jetzt kommen wir wieder zurück in die Natur. Trüffel im Harz.
Ja, nun kein Fernsehsender mehr, der nicht wenigstens eine Kochshow hat.
Ja, da muss Trüffel
also
drin sein.
Also das ist ja in heutzutage Kochshows wie nie zuvor. Und somit wird man auch immer wieder mit diesen Dingen konfrontiert und immer wieder auch mal mit Trüffel. Ich habe zwar bei uns hier noch nirgends jemals eine frische Trüffel gesehen, die zum Verkauf angeboten wurde, aber in irgendwelchen Großstädten und Metropolen sieht das sicherlich anders aus. Die Speisetrüffel ist ja auch das teuerste Lebensmittel, was es gibt. Ich sag mal, die teuerste unter den verschiedenen Speisetrüffeln, das ist ja die weiße Albatrüffel. Das ist der absolute Spitzenreiter. Durchschnittlich werden dafür 9000 Euro pro Kilogramm genommen. Und habe mal so ein bisschen recherchiert. 2010 wurde eine 1,3 Kilogramm schwere Trüffel für sagenhaft $417.000 nach Macau verkauft. Mhm. Und eine weitere überlieferte Versteigerung war 2016 auch eine weiße Albatrüffel aus dem Vermont, die 1,5 Kilogramm Gewicht hatte und für 125.000 Euro an einen Käufer aus Hongkong ging. Wir kriegen hier zwar mitunter auch irgendwelche Trüffelprodukte angeboten, Trüffelbutter,
ja,
oder Trüffelöl und solche Dinge, wo man sich dann teilweise wundert, warum die verhältnismäßig preiswert sind, obwohl die Trüffeln so teuer sind. Also die Trüffeln, die da drin sind, haben nichts mit den Luxustrüffeln zu tun, sondern das sind asiatische Trüffeln minderwertigerer Qualität.
Klingt aber immer gut.
Klingt gut. Ja, die Trüffeln gehören zu den sogenannten Schlauchpilzen. Die Biosystematik sieht folgendermaßen aus. Das ist die Abteilung der Schlauchpilze, die Ordnung der echten Trüffel und dann die Familie der Speisetrüffeln. Die Trüffeln sind ja dann eigentlich nur die Fruchtkörper, die unter der Erde wachsen. Mhm. Wie bei anderen Pilzen, wir sagen ja immer Pilze, aber das, was wir Steinpilz beispielsweise, ist ja nicht der eigentliche Pilz, sondern es ist ja nur der Fruchtkörper. Der eigentliche Pilz, das Myzel, das ist ja unterhalb der Erde. Ne? Und bei den Trüffeln ist es halt so, die kommen gar nicht an die Oberfläche. Man weiß verhältnismäßig wenig über die Trüffeln und man kennt in etwa auch nur die Hälfte aller Arten. Mhm. Trüffeln sind also mykorrhizierend, das heißt, sie gehen mit ihren Wurzeln Verbindungen mit den umliegenden Bäumen ein. In der Regel sind das Laubbäume und insbesondere Eichen und Buchen. Das ist dann eine sogenannte Symbiose. Die Wirtspflanze erhält Minerale und Wasser und die Trüffel wird mit Photosyntheseprodukten versorgt. Nun wird sich der Hörer vielleicht fragen, warum rede ich hier bei Herzlichen über die Trüffel?
Ja, also, wer die Sendung kennt, der wird schon eine Ahnung haben.
Was absolut in Vergessenheit geriet, dass auch der Harz, insbesondere die Nordharzregion, mal Trüffelregion waren. In Deutschland insgesamt sind auch schon immer Trüffeln gewachsen. Trüffeln sind also nicht nur Italien, Frankreich und Spanien vorbehalten, sondern auch hier wuchsen schon immer Trüffeln. Und es gibt doch eine ganze Hand von Überlieferungen, die davon berichten, dass vor dem Ersten Weltkrieg im Harz es sogar den, ich sag mal so, Berufsstand des Trüffelsuchers gab, die dann ihren Lebensunterhalt damit bestritten haben. Das ging dann verloren. Warum auch immer. Es kam der Erste Weltkrieg. Es kam Wirtschaftskrise, Rezession und Zweite Weltkrieg, Nationalsozialisten und dergleichen.
Ja.
Das Wissen ging mehr oder weniger über Trüffeln und Trüffelsuche verloren. Dann war der Krieg zu Ende und es kam zu neuen Schwierigkeiten. Der Umweltschutz und Naturschutz nahm eine zunehmende Rolle ein. Hinzu kamen Streitigkeiten, was Land und Nutzung und dergleichen betrifft. Ne? Bei Speisepilzen beispielsweise ist es ja so, dass aus allen Forsten, ob privat oder staatlich, der Waldbesucher so viel entnehmen darf, so in etwa sinngemäß heißt es, wie er verbrauchen und essen kann.
Ja.
Er darf grundsätzlich in Deutschland das nicht für gewerbliche Zwecke. Bei der Trüffelsuche muss ich natürlich graben. Vielleicht ist das ein Grund.
Und wie tief?
Schwierig zu sagen. Ich würde mal so sagen, ab 5 cm. Ich bin nun seit vielen, vielen, vielen Jahren jeden Tag mit meinem Hund im Wald unterwegs und direkt am Waldrand auch aufgewachsen und habe mich über die Jahre hinweg immer wieder gewundert, warum in den alten Eichen- und Buchenmischwäldern zwischendrin immer gescharrt wurde. Und wer dort geschaut hat, der Fuchs war es sicherlich nicht, ne? Der Dachs auch nicht. Ne? Konnte eigentlich nur im Grunde genommen Wildschweine sein oder eventuell auch noch Rehe und Hirsche. Irgendwann nach einem starken Gewitterguss bin ich dann mal wieder im Wald unterwegs gewesen. Es war ziemlich viel ausgespült und ich bin auf Trüffeln gestoßen. In Fichten- und Kiefernwäldern findet man grundsätzlich keinen. Und das ist ja bei allen Pilzen, die haben ja alle ihre gewissen Biotope, wo sie wachsen, weil sie ja Symbiosen mit gewissen Bäumen oder anderen Pflanzen eingehen. Ja, und bei der Trüffel ist es halt vorrangig Eichen. Ja, und somit bin ich aus meinem Traum erwacht, warum da immer geschaut wurde. Und habe das dann in Zukunft exakter beobachtet und habe dann auch Trüffelreste gefunden. Da haben also dann die Wildschweine
waren schneller als du
geschaut. Und wir wissen ja durch zahlreiche Fernsehberichte, dass man über lange Zeit, heute hat teilweise der Hund das ein bisschen übernommen, aber über lange Zeit man Schweine ausgebildet hat in den Trüffelregionen in Frankreich und Italien, um die Trüffeln zu suchen.
Sagt man ja auch Trüffelschweine, ist ja eigentlich ein Begriff.
Obwohl niemand weiß, wie viele Trüffeln nun im Harz wachsen. Pilzexperten gehen davon aus, mit denen ich gesprochen habe, sogenannte Mykologen, dass es in den entsprechenden Harzer Wäldern reichlich Trüffeln gibt. Auch stehen sie unter Naturschutz und dürfen auch zum Eigenverbrauch nicht gesucht werden. Warum auch immer, man macht auch sich auch keine Mühe, da
also
mal irgendwo weiter zu forschen oder sowas. Nee. Ich gehe mal davon aus, wie gesagt, dass insbesondere durch unsere unstrittige Klimaerwärmung auch das Trüffelvorkommen, sie lieben also so ein bisschen wärmere Regionen, bei uns hier in den entsprechenden Wäldern zunehmen wird. Muss allerdings zum Schluss nochmal sagen, Trüffel suchen ist verboten.
Muss man vorher, wenn man in den Wald geht, alles genau durchlesen, was man darf und nicht darf.
Ja,
gut. Sag ich jetzt nochmal so.
Ich war schon so oft in meinem Leben Pilze suchen, aber es hat mich noch nie jemand kontrolliert. Ja. Und ich bin grundsätzlich auch der Auffassung, man sollte alles nicht übertreiben. Man sollte nicht professionell Trüffeln suchen oder auch andere Pilze ernten. Ne, so wie das geregelt ist mit den Pilzen, zum Eigenverbrauch, zum Spaß, zur Freude, ist das schon richtig.
Denn so viele Prüfer gibt es gar nicht.
Nee.
Es ist ja so.
Sehen wir doch bei vielen Dingen, ob Alkoholverbot, ob Rauschgift oder sonst was. Grundsätzlich sind ja immer die Methoden der Information und Aufklärung eigentlich die besseren als die von Verboten.
Das stimmt. Ja? Gerade was verboten ist,
will
man ja mal haben.
Nee, man braucht auch keine Verbote zu erlassen, die man nicht durchsetzen kann.
Ja. Steht ja nur auf dem Papier und nichts passiert. Ja, so ist es. Und trotzdem viel Geld ausgegeben.
Ja.
Ja, haben wir alles erzählt? Oder besser gesagt, du hast alles erzählt.
Aber es ist immer schön, dir zuzuhören. Und also ich wüsste nicht, dass es mal eine Sendung gab, wo man nichts Neues erfahren hat oder was Interessantes für sich behalten hat oder auch gerne mal weitererzählen kann. Ja?
Dass man, mir liegt es auch immer ein bisschen daran, darum habe ich ja auch viele Bücher gemacht und auch solche Sendungen und Beiträge im Internet, dass insbesondere Kinder mal wieder ein bisschen mehr an unsere Natur herangeführt werden. Ich sehe es nicht als notwendig an, dass alles heutzutage nur Geld kosten muss, dass nur Freizeitparks und Kino und Theater und toll sind für Kinder, aber dass sie noch nie in ihrem Leben eine Blindschleiche gesehen haben oder eine Brombeere vom Strauch gegessen haben oder Bäume kennen und derartiges. Wenn man mit Kindern in den Wald geht und denen dort was zeigt und erzählt, und da gibt's überall was zu zeigen und zu erzählen, da sind die grundsätzlich begeistert. Und meine Erfahrung sagt ganz einfach, die wollen dann immer wieder in den Wald.
Ja, das stimmt.
Das ist viel besser, als in irgendeinem Freizeitpark irgendwo rumzuklettern oder sowas. Denn meistens sind sie, wenn es das dritte Mal die Rutsche runtergerutscht sind, auch gelangweilt.
Mhm. Ja? Und je älter sie werden, je langweiliger werden sie dadurch.
Das ist halt so ein bisschen mein Anliegen auch dabei, die Kinder da mal wieder ein bisschen reinzuführen.
Genau.
Und es gibt so unendlich viel zu sehen im Wald. Ja, natürlich. Wenn die Eltern davon auch nichts wissen, wird es schwierig.
Ja. Oder man ja, Garten hat man ja auch immer mal einen Ameisenhaufen.
Mit dem Trüffelwissen, ne? Ja. Wenn es verloren gegangen ist, wenn keiner mehr da ist, der es weitergeben kann. Früher war das ja immer bei all solchen Berufsgruppen so. Das wurde ja meistens innerhalb der Familie über Generationen, über viele Generationen weitergegeben. Wie man die beste Technologie hat, ne? In diesem Fall, wo man halt Trüffeln findet, wo gute Vorkommen sind. Ne? Mhm. Ich kann natürlich auch tagelang durch den Wald rennen und finde nichts. Ne? Das wurde früher mal alles weitergegeben. Und wenn dieses Wissen irgendwann mal ausstirbt, wenn die Eltern es nicht mehr haben, können sie es ihren Kindern auch nicht weitergeben.
Ja. Ja? Und gerade kleine Kinder, die freuen sich auch über einen Ameisenhaufen.
Ja.
Den man im Garten hat, hat man ja immer mal.
Das ist ja auch alles, das fängt schon zu Hause an, ja, das ist ja auch alles interessant.
Oder die kleinen Franzosenkäfer, die über die Terrasse hüpfen. Na, hüpfen nicht, die laufen ja hin und her.
Und vor allen Dingen, man kann auch vieles beobachten, wie ich das im Laufe der Jahre auch gemacht habe. Es gibt so viele Dinge und so viele Tiere und Pflanzen, über die man noch so verhältnismäßig wenig weiß,
ja, das
die so wenig erforscht sind. Ne?
Ja.
Nun erforsch mal Trüffeln beispielsweise.
Ja.
Das ist verdammt schwer.
Ja.
Das ist verdammt schwer. Ja. Und auch irgendwo abschätzen zu können, welches Vorkommen. Vielleicht gibt es Trüffeln ohne Ende. Wer weiß das? Wer guckt danach? Kein Mensch.
Ja? Das soll jetzt ein Regenwurf haben, aber so weit tief der wahrscheinlich
über
auch nicht.
Das, Erde rumkraucht, ne? Das fällt einem schon ins Auge. Aber was unten in der Erde passiert, ne? Wir haben das ja auch in einer letzten Sendung mit all den Insekten und die und Spinnen und so weiter, die dann praktisch den Humus erzeugen. Ne? Ja, wer beschäftigt sich damit? Auch kaum ein Forscher. Das ist auch denn nicht wirklich.
Wobei es auch manchmal so Kindersendungen gibt, die das auch so ein bisschen locker bringen. Ja. Man muss natürlich im Fernsehen anstellen, aber wenn die noch relativ klein sind, so 4, 5, 6 Jahre, gucken wir mal so 20 Minuten so einen Film an, machen sie schon gerne mal.
Mittlerweile, sage ich mal, in den letzten Jahren
also,
hat man das ja
schon
auch gelernt. Und es gab ja auch hier schon schöne Sendungen wie Pusteblume und
ja,
sowas.
Ja, genau, solche Dinge, ja.
Es ist halt wenig.
Und
wenn man
wenig.
Sich die Kinder, das Kinderfernsehen, die Kinderkanäle anguckt, dann gibt es ja nur Haut drauf, Zeichentrickfilme. Ja? Wobei sich die Kinder für solche Dinge viel mehr interessieren eigentlich, wenn man es ihnen dann ein bisschen näher bringt.
Ja? Doch, die interessieren sich, wenn man es ihnen näher bringt und zeigt es und sagt nicht so, pff, was ist das für ein Ameisenhaufen, tritt tot.
Und in diesem Sinne hoffen wir doch, dass wir noch eine Zeit lang immer wieder was Neues und
das
Interessantes finden, oder?
Das auf jeden Fall. Ja, haben wir genug erzählt und es verabschieden sich wieder recht herzlich im Herzlichen
Bernd Sternal
und Konstanze Holthoff. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.